Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Es ist Montag. Es ist Zeit für eine neue Folge Moon Talk von Downset Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, ein wieder mal ereignisreicher Spieltag in der NFL liegt hinter uns, Woche Nummer 7. Vor allem kein guter Spieltag für einige Quarterbacks in der NFL, denn da mussten gleich einige das Spiel mehr oder weniger freiwillig beenden. Also einige aufgrund von Verletzungen, Huntley bei den Dolphins beispielsweise, O'Connell bei den Raiders musste relativ früh raus mit einem gebrochenen Daumen. Jaden Daniels musste früh raus bei den Commanders. Und dann natürlich, ja, die ganz große News, die ganz schwere Verletzung von Deshaun Watson bei den Cleveland Browns. Sprechen wir gleich drüber. Eine Sache noch, ich glaube, ich habe keinen, habe ich noch irgendeinen Quarterback vergessen? Daniel Jones hat sich nicht verletzt, durfte trotzdem zugucken später im Spiel.
Genau, da war ja auch dann die Frage, ist das jetzt ein actual Benching, weil er ist ja, also es war zwar ein deutliches Spiel, aber es war doch auch einiges noch auf der Uhr. Oder haben sie ihn rausgenommen, wie jetzt zum Beispiel die Falcons, die ja dann den letzten Drive oder was, haben sie Cousins rausgenommen, wo das Spiel eben durch war gegen Seattle.
Aber es war noch ein bisschen zu früh. Es war doch noch einiges drin,
genau. Ja. Da kann man schon sagen, Brian Daboll hat nach dem Spiel gesagt.
Und es war furchtbar vorher.
Ja, absolut. Daboll hat nach dem Spiel gesagt, Jones ist ihr Starter. Insofern, für den Moment. Aber ganz ehrlich, also wenn ihr keine Giants-Fans seid und das jetzt vielleicht irgendwie nicht schon gesehen habt, guckt einfach kurz auf Twitter. Da findet ihr ein paar Clips von Brian Daboll von dieser PK. Das ist ein Mann, der mit seinem Quarterback, glaube ich, bald fertig ist.
Ja, trifft ihm vielleicht nicht zu 100% die Alleinschuld in diesem Spiel, sondern zum großen Teil auch die Offensive Line. Aber ja, das ist natürlich auch immer, ja, ein Zusammenspiel aus beiden Faktoren. Deshaun Watson, Achillessehne gerissen, ziemlich sicher. Ich weiß nicht, ob es jetzt offiziell schon bestätigt wurde, aber alles spricht dafür. Auf jeden Fall eine Achillessehnenverletzung, musste raus. Und das ist natürlich eine Sache. Ja, also natürlich ist es eine schlimme Verletzung und man wünscht niemandem so eine Verletzung. Das möchte ich zuerst mal ganz deutlich so sagen. Ja. Gleichzeitig könnte es aber eine Verletzung sein, die für die Cleveland Browns einige Probleme lösen, zumindest vorübergehend lösen könnte.
Ja, ich glaube, das ist genau richtig so formuliert. Es ist eine Verletzung, die, wenn es ein Achillessehnenriss ist, ich habe es noch nicht bestätigt gesehen, aber die, es war, ich glaube, Stefanski hat gesagt, sogar der Verdacht ist Achillessehnenriss, wenn ich das nachbestätige.
Ja, und insofern, ja, wir haben ja jetzt schon einige Achillessehnenrisse gesehen in der jüngeren Vergangenheit, leider. Und es gibt eine Aufnahme von seiner Wade, von seiner, dem hinteren Bereich des Beines in dem Moment, wo es passiert ist. Und dann sieht man da ja leider diesen Riss sieht man ja tatsächlich einfach in der Wade, wie da etwas reißt. Und man spricht ja auch von diesem Knall, den man da hört. Und man sieht einfach auch diesen Impact dann in der Wade. Und da gibt es eine sehr, sehr gute Aufnahme. Also es würde mich schon schockieren, wenn das kein Achillessehnenriss ist.
Genau. Es gibt eine ganz technische Sache zu diesem Thema, die wichtig ist für die Browns tatsächlich, weil Deshaun Watson hat eine Versicherung für seinen Vertrag, beziehungsweise die Browns haben eine Versicherung für diesen Vertrag. Das heißt, von der Zeit, die er jetzt fehlt, also es wäre jetzt ja die halbe Saison dieses Jahr, das wäre dann, weiß ich nicht, ungefähr die Hälfte von der Summe, das wäre also 7 Millionen, jetzt nicht ganz so viel, aber auch fast sein gesamtes Gehalt für nächstes Jahr, ist versichert für den Fall, dass er verletzt nicht spielen kann. Und versichertes Gehalt in der NFL, das ist, sehr, ist ziemlich kompliziert, aber kurz zusammengefasst, versichertes Gehalt kann als Salary Cap Credit dem Team wieder angerechnet werden. Das heißt, die Browns könnten einiges an Salary Cap dadurch wieder gut machen, was ja durchaus ein Thema ist in dieser ganzen Deshaun Watson-Sache. Haben wir viel drüber gesprochen, dieser Vertrag und wie übel das ist und wie sie da nicht rauskommen. Ändert jetzt nichts dahingehend, wie sie ihn entlassen können, meines Wissens nach. Damit hat es nichts zu tun. Aber es würde den Cap für nächstes Jahr zumindest noch mal mehr in diese Richtung vielleicht schieben, die wir ja auch schon mal angedacht hatten, dass sie eventuell dann jemanden draften könnten und Deshaun Watson auch mit Salary Cap Hit dann eventuell erstmal der Backup ist und vielleicht ja sowieso zum Start der kommenden Saison gar nicht fit ist. Ja, sonst hast du eigentlich alles gesagt. Natürlich wünschen wir niemandem eine Verletzung, das ist ganz klar. Bei Deshaun Watson ist sehr, sehr viel Ballast einfach da dran an der Situation in jeder Hinsicht. Wir wissen bis heute nicht, wer diese Entscheidung trifft, dass er so sicher diesen Startplatz hatte, obwohl er nicht gut gespielt hat. Jetzt werden wir andere Quarterbacks sehen, was ich sehr, also einerseits irgendwo nicht verwunderlich, aber dann doch befremdlich fand, waren die Aussagen von seinen Mitspielern im Lockerroom. Weil auf der einen Seite, natürlich ist es nachvollziehbar, dass das sehr, sehr sauer aufstößt, wenn dann Watson ausgebuht wird von den eigenen Fans. Ja. Auf der anderen Seite dann dieses Interview von Jameis Winston. Ich weiß nicht, hast du das gesehen?
Nein, nach dem Spiel? Nicht gesehen.
Es ist ein 2-Minuten-Monolog quasi, den er hält, wo er versucht, was heißt, er in seinen Augen die moralische Oberhand hat bei all diesen Hindernissen und Schwierigkeiten, die Deshaun Watson die letzten Jahre überwinden musste. Also sehr, sehr unangenehm anzuschauen. Da siehst du einfach, dass du von der eine sehr andere Wahrnehmung der Realität da stattfindet. Ja, und ich glaube, aus Browns Sicht, also nochmal mit dem Zusatz, wir wünschen keinem Spieler eine Verletzung, aber ich glaube, für die Franchise ist es in Summe ein Moment zum Durchatmen, dass einfach diese ganze Watson-Thematik jetzt auf Eis gelegt wird. Weil jetzt spielt es erstmal keine Rolle. Jetzt ist er raus, jetzt ist er verletzt, jetzt wird der Salary Cap wird wahrscheinlich ein bisschen zumindest Erleichterung kriegen für auch nächstes Jahr. Und jetzt musst du erstmal sowieso dich mit anderen Personalien beschäftigen.
Ja, kann ich nur 100% so zustimmen über Karma und die Auswirkungen von Karma möchten wir jetzt nicht sprechen. Stattdessen möchten wir über das Sunday Night Game sprechen. Die Pittsburgh Steelers gewinnen gegen die New York Jets mit 37-15. Auweia. Auweia Jets. Trainereffekt verpufft. Devontae Adams-Effekt verpufft. 2-5 und kein guter Auftritt gegen die Steelers. Aber gleichzeitig auch ein Spiel, wobei Pittsburgh stattdessen gefühlt alles geklappt hat. Also es war auch das Spiel 1 mit Russell Wilson als Starting Quarterback. Und wir haben einen Vintage Wilson Moonball nach dem anderen gesehen, der angekommen ist.
Und selbst die waren ja, also die waren ja auch, ich habe es dir gerade gesagt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ich habe keine Ahnung, was ich mit diesem Spiel machen soll. Weil ja, da waren ein paar tolle Würfe dabei, aber selbst bei denen waren ja welche dabei, die einfach unfassbar lucky waren. Also, die eigentlich nicht completed werden dürften. Aber es hat in dem Spiel einfach alles geklappt.
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Gleichzeitig, finde ich, ist es schon ein Faktor, wie ein Ball kommt und wie die Flugkurve eines Balls einem Receiver es leichter machen kann, dann auch so einen schweren Ball zu fangen. Wie zum Beispiel dieser One-Handed-Catch von George Pickens, der gefühlt jeden Contested Catch an diesem Abend gewonnen hat. Aber das müsste der erste gewesen sein, wo er mit der einen Hand, mit der linken Hand den Verteidiger weghält und mit der rechten Hand der Ball halt in seine rechte Hand droppt. Und es ist schon ein Faktor, mit welcher Flugkurve ein Ball kommt.
Auf jeden Fall.
Und gerade mit einer anderen Flugkurve hätte er diesen Ball niemals fangen können, weil er einfach, ich frag mal Garrett Wilson, der würde dann einfach von der Brust abprallen.
Ja, und ich finde es halt gerade der Vergleich, ich glaube, Collinsworth hat das in der Übertragung auch irgendwann gesagt, der Vergleich zwischen Wilson und Fields ist in der Hinsicht natürlich eklatant, weil Fields jeden Ball mit 300 km/h schmeißt und Wilson eben diese Touch-Pässe.
Ja, und vor allem, ich glaube, es war der erste Touchdown-Pass von Wilson, auch auf Pickens, wenn mich nicht alles täuscht, der halt über den Verteidiger drüber gelegt wird mit ganz viel Gefühl. Kann Russell Wilson halt. Und da hat aber auch gestern wirklich alles gepasst. Und da wäre ich jetzt auch drauf gekommen. Ja, diese Pässe waren gut, mit sehr viel Gefühl. Aber die Receiver haben diese Pässe dann auch noch mal besser aussehen lassen. Wie gesagt, George Pickens mit einem generell überragenden Spiel. Seine Defense, also die Defense von Russell Wilson in dem Fall, hat den Rest erledigt, weil die wurden mehrfach in eine sehr gute Position gebracht nach Turnovern. Aber ich glaube, unterm Strich ist man aus Steelers Sicht sehr zufrieden mit diesem Spiel.
Ich glaube auch, ja. Und es ist ja, also es war ja ein total merkwürdiges Spiel auch. Ich kann mal meine Experience für dieses Spiel kurz sagen. Ich arbeite ja nach meinem RTL-Live-Spiel immer im Hotel dann in der Regel 2 Spiele noch auf. Also guck sie Relive, mach mir Notizen und so weiter. Und bin dann so immer gegen 2:30 ungefähr damit fertig. Das heißt, häufig sehe ich die ersten paar Minuten, die ersten 1-2 Drives vom Sunday Night Game noch, bevor ich schlafen gehe. Und ich hätte keinen Cent mehr auf die Steelers gesetzt nach den ersten Drives. Also sie kriegen dieses Field Goal zum Start. Dann gehen sie 3-mal 3-and-out mit insgesamt 9 Yards Raumgewinn bei diesen 3 Drives. Ja. Wilson war, ich glaube, 2 von 8 oder irgendwie sowas an dem Punkt. Die wurden ausgebuht von ihren eigenen Fans. Und das sah ziemlich so aus, wie ich es befürchtet hatte aus Steelers Sicht. Eben inklusive dann, dass es bei bei diesen schnellen Punt-Drives dann, dass es Plays gab, bei denen, wo man schon gesagt, ich glaube, auch das hat Collinsworth einmal gesagt in der Übertragung, wo du schon gesehen hast, da wäre jetzt Justin Fields wahrscheinlich losgelaufen und hätte den First Down geholt. Und dann kriegen die so dermaßen diesen Hebel umgedreht. Zwei Sachen fand ich, die wirklich funktioniert haben. Sie haben zum einen, sie haben dann kurzes Feld bekommen und damit gepunktet nach den Jets-Interceptions. Einmal ja direkt den Ball an der 1 bekommen. Und dann eben das, was du gerade schon gesagt hast. Die Shotplays, diese tiefen Russell-Wilson-Moonballs auf Pickens, die haben der Offense hier sehr, sehr geholfen. Eine davon steht nicht mal im Boxscore bei dem schnellen Touchdown-Drive direkt vor der Halbzeit. Da geht er tief auf Pickens und dann kriegt Sauce Gardner eine Pass-Interference. Also steht nicht im Boxscore, aber gibt ihnen, glaube ich, knapp 30 Yards und bringt sie an die 11. Davor hatte er diesen 44-Yarder auf Pickens bei 2. und 17. Contested Catch, Pickens gewinnt den eben am Catchpoint beim Field Goal Drive nach der Pause. Dieser 37-Yarder auf Pickens bei 3. und 7. Der war halt sehr lucky, weil der war unterworfen und Pickens wird abgefälscht und geht noch zweimal durch die Luft und Pickens fängt ihn am Ende. Dann kurz danach der auf Freiemuth mit dem One-Hander. Also es war
auch kritische Plays. Ich liebe übrigens nichts mehr, als wenn Pat Freiemuth Bälle fängt zu Hause in Pittsburgh. Vor allem, er fängt den und in dem Moment geht dieses Muth durchs ganze Stadion. Großartig.
Ja, und dann der Touchdown auf Pickens hatte ich mir auch aufgeschrieben, dieser Touchpass. Der hat Plays gemacht, Russell Wilson, absolut. In einem Spiel, das schwierig war zu Beginn. Ich würde auch sagen, die 37 Punkte sind ein bisschen schmeichelhaft für das, was Pittsburgh offensiv gespielt hat. Aber sie haben eben mehr Antworten im Passspiel gefunden. Und Wilson, kann man ja auch sagen, es war jetzt sein erstes Spiel nach langer Pause. Vielleicht war da auch noch ein bisschen Rost dabei. Vielleicht sieht es nächste Woche noch besser aus. Dann haben wir eine klarere Antwort noch auf der Quarterback-Position. Was ich auffällig fand noch als einen strukturellen Punkt, ich glaube, ihm tut es sehr, sehr gut, wieder mehr Under Center zu spielen. Also in dem Spiel 8 von 9 für 150 Yards bei Under Center Play Action, laut Next Gen Stats, und er hat generell 41 von 66 Snaps Under Center gespielt. Das war für Wilson der höchste Wert, die höchste Under Center Rate in einem Spiel seit 2016. Also da war, ich glaube, das hilft ihm schon auch, weil dann kriegst du ihn eben mehr in diese, okay, du musst jetzt nicht aus der Pocket das ganze Feld lesen und konstant den Ball verteilen, sondern du kannst auch ein paar dieser Play-Action-Shots anbringen. Najee Harris hatte wieder ein gutes Spiel, zweites gutes Spiel in Folge von ihm. Und die Jets Front, also das haben wir gegen Buffalo letzte Woche gesehen, das haben wir hier wieder gesehen. Die Jets Front, die ist echt am Wackeln. Und das war jetzt das zweite Spiel ohne Robert Saleh und das zweite Spiel, würde ich sagen, in dem die Defense nicht gut aussah.
Ja, aber bald ja mit Haason Reddick.
Richtig, bald mit Haason Reddick, guter Punkt, der jetzt sich dann doch, nachdem er den Berater gewechselt hat, irgendwie mit den Jets geeinigt hat auf einen Vertrag. Also der ist ab heute dann wieder beim Team.
Ich fand die Front da aber am Anfang des Spiels, wo die Steelers auch offensiv so Probleme hatten, ganz gut aus. Also Will McDonald hat da sehr viel Alarm gemacht. Quinn Williams auch. Aber ja, hinten raus wurde es dann. Das Ding ist, bei Najee Harris hatte ich jetzt auch wieder das Gefühl, also ich finde es gut, dass er seinen Spielertyp für sich gefunden hat und den auch akzeptiert, weil ich glaube, das hat ein bisschen gedauert, dass er gemerkt hat, okay, ich bin nicht dieser shifty Receiving Back wie im College, sondern ich bin wahrscheinlich in der NFL doch mehr dieser Powerback, der sich irgendwo durcharbeiten muss, und das macht er sehr gut. Ja. Gleichzeitig habe ich trotzdem immer noch das Gefühl, da ist sehr viel Quantität dabei und ja, also die Lateral Moves gefallen mir immer noch nicht so richtig. Aber er läuft physisch, er läuft gut für über 100 Yards. Da kannst du eigentlich nicht meckern. Auf der anderen Seite muss man ja eigentlich meckern, weil da, ich habe es ja am Anfang angekündigt, die ganzen Effekte, die man sich erhofft hat, sind verpufft. Aaron Rodgers mit einem merkwürdigen Spiel. Also ich würde es gar nicht mal als nur schlecht bezeichnen. Nee. Weil, ja, die erste Interception sieht am Ende nicht gut aus, dass er versucht, den Ball in so einem Mini-Fenster durch die Mitte zu erzwingen. Ist aber auch gleichzeitig ein sehr, sehr starkes Play von Bishop.
Total.
Das zweite Play ist wieder ein starkes Play von Bishop, der beide Interceptions übrigens fängt. Hat absolut Top-Spiel, hat ja auch einen Tackle hinter der Line of Scrimmage dazu noch gemacht. Also wirklich ein absolutes Impact-Spiel gehabt. Aber da ist es halt dann schon irgendwo bei Garrett Wilson, den Ball, der quasi auf seine Brust landet.
Den muss er fangen. Also
den muss er natürlich fangen.
Den muss er fangen.
Da würde ich Aaron Rodgers komplett von freisprechen. Aber es lief halt insgesamt einfach offensiv nicht rund. Wenig offene Receiver, viele schwierige Würfe, sprechen wir bei anderen Teams ja auch regelmäßig drüber. Und dann ist es selbst für einen Aaron Rodgers relativ schwer, dann auch noch mit regelmäßig viel Druck da die richtigen Lösungen zu finden.
Ja, also ja, der zweite Pick, den gebe ich eigentlich komplett auf Garrett Wilson. Der erste, ich meine, er läuft diesen Inbreaker, das wäre ein enges Fenster gewesen. Ich fand, Rodgers war ein Ticken zu spät. Wenn er den ein klein bisschen früher noch wirft, glaube ich, dass Bishop nicht mehr reinkommen kann. So macht Bishop halt einen Monster-Play, überhaupt keine Frage. TJ Watt war ja nicht mal so dieser enorme Faktor in dem Spiel, aber sie haben trotzdem viel Druck auf Rodgers bekommen, vor allem in kritischen Momenten. Da gab es auch ein paar Plays, wo Rodgers den Ball zu lange gehalten hat, was ja eigentlich in der Idee das war, wo wir gesagt haben, Davante Adams hilft dann, vielleicht auch ein paar O-Line-Probleme zu kaschieren, einfach weil Rodgers den Ball zu ihm schneller werfen kann. Das war gestern so noch nicht der Fall. Er hatte 9 Targets, also Volume war da. Der hat auch fast alle Snaps gespielt. 53 von 55 Offense-Snaps hat Davante Adams gespielt. Aber nur 3 Catches für 30 Yards. Rodgers hat ihn einmal wide open über die Mitte komplett verfehlt. Spät im ersten Viertel, das wäre auch ein First Down gewesen. Stattdessen mussten sie punten kurz danach. Und dann beim ersten Drive der zweiten Hälfte wieder Third Down, wieder Adams über die Mitte. Rodgers hat Druck, verfehlt ihn aber wieder. Also da waren einfach auch Gelegenheiten, die da gewesen wären und wo Rodgers ihn nicht trifft. Steelers haben einen guten Push hinbekommen. Steelers haben dann auch teilweise, selbst wenn sie Rodgers vielleicht nicht direkt unter Druck gesetzt haben oder gesackt haben, aber sie haben Bälle geblockt an der Line, sie haben einen Rusher in sein Gesicht bekommen, dass er eben keinen freien Wurf hatte. Und sie haben das Run-Game weggenommen. Also Breece Hall hatte diesen einen 13-Yard-Run zum Touchdown und dann nochmal einen ein bisschen längeren in der zweiten Hälfte. Und das war's eigentlich. Also sonst war da ja wirklich gar nichts am Boden. Ja. Die Steelers haben die Line of Scrimmage gewonnen, sie hatten ein paar wirklich gut getimte Run-Blitzes auch. Breece Hall war im Passing-Game sehr, sehr wichtig. Die Dump-Offs zu ihm, teilweise designed, teilweise Notfalllösung, die waren explosiv, weil er da nochmal in den Raum kam und Plays machen konnte. Aber es ist halt dann doch irgendwie wieder mehr Stückwerk. Und dann kriegst du halt sowas gegen Pittsburgh auch noch wie das geblockte Field-Goal. Die Steelers sind einfach unfassbar gut darin, wenn es darum geht, in allen drei Phasen, also offensiv und Special Teams, Spiele zu gewinnen. Ja, und jetzt stehen die Jets 2-5, haben einen großen Rückstand schon in der eigenen Division auf die Bills. Und ich meine, wie viel Spiele dürfen die Jets noch verlieren dieses Jahr? 1.
Ja.
Mehr wahrscheinlich nicht.
Ja, das wird auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit, damit sich der ganze Umbruch, möchte ich es ja fast schon nennen, diese All-In-Moves, dass sich die dann alle letztendlich gelohnt haben. Wird ein weiter Weg für die Jets. Irgendwann müssen wir über die Special Teams der Steelers noch reden wahrscheinlich. Ja. Die sind ja gefühlt an jedem Kick nah dran oder blocken ihn. Also das
ist wirklich schon, also auch dieser Block, du hast ja bestimmt die Zeit drüber auch gesehen von diesem Block, wie da 3 Mann hochgehen, wirklich wie so eine Welle. Das ist schon beeindruckend.
Ja, da machen sie auf jeden Fall was richtig und es läuft auch richtig gut für die Steelers, die jetzt bei 5-2 stehen. Also nächster positive Rekord. Sieht gut aus für Mike Tomlin und Co. Nicht so gut sieht es für die San Francisco 49ers aus. Die haben am späten Sonntagabend im Super Bowl Rematch gegen die Kansas City Chiefs gespielt und mit 18-28 verloren. Das ist der 5. Sieg in Folge für die Chiefs in diesem Matchup. Und eigentlich ist das Spiel relativ leicht erklärt. Die 49ers Offense mit Playmaker-Mangel und mit dem schlechtesten Saisonspiel von Brock Purdy gegen eine brutal gute Chiefs-Defense. Und dann macht die Chiefs-Offense einfach nur mal wieder genug, um so ein Spiel dann auch zu gewinnen. Ich würde aber ganz hinten in diesem Spiel anfangen. War das der schlechteste Onside-Kick aller Zeiten, abgesehen von welchen, wo der Kicker vielleicht ausrutscht oder sonstigem?
Er hat den Ball irgendwie, also
für alle, die es nicht gesehen haben.
Gar nicht richtig, ich kann es gar nicht so richtig.
Also er will ihn anschnibbeln,
genau,
wie man im Fachjargon sagt.
Berührt ihn nur so quasi, also es ist nur so ein, ja, wie soll man das beschreiben, so ein Hauch von Berührung irgendwie dran.
Naja, er will ihn anschnibbeln, das ist klar. Er will, dass er sich dreht so, dass er die 10 Yards überquert und sich dann eher wieder zurückgedreht oder liegen bleibt, etc. Das Problem ist, dass er halt, keine Ahnung, was waren das? Ich habe jetzt hier nicht nochmal nachgemessen, aber so 4-5 Yards überhaupt, rutscht und sich dabei dreht und dann auf der Stelle liegen bleibt und alle gucken zu, wie er sich da auf der Stelle dreht. Also wirklich, und das war das Spiel, das war Ende, das war Das war sehr, sehr unbefriedigend. Es wäre eh sehr unwahrscheinlich natürlich gewesen.
Genau, mein 18-28, sie hätten ja scoren müssen und dann nochmal einen Onside-Kick kriegen müssen. Ja.
Also egal, im Sinne vom, was hat das jetzt letztendlich für Spiel gemacht, aber trotzdem. Es war der dritte Kicker der Niners.
Ja,
der vorher ein wichtiges Field-Goal gemacht hat, aber dann ja auch einen extra Punkt vergeben hat. Also dahingehend lief es nicht optimal und den Rest habe ich ja eigentlich schon erklärt.
Ich würde mal mit der Chiefs-Offense anfangen, weil ich finde, die Niners-Offense müssen wir hinten raus ein bisschen mehr machen, weil da auch mehr Ausblick mit dabei ist. Ja. Chiefs-Offense, also ja, es war ein defensiv geprägtes Spiel eigentlich von Anfang an. Die Niners konnten konnten sie einfach am Boden nicht die Räume kreieren wie sonst und Purdy war schlecht. Und die Chiefs funktionieren halt nur, wenn sie komplett 10 von 10 effizient sind. Und das waren sie dann letztlich oft genug in diesem Spiel, wie du es ja auch gerade gesagt hast. Also vor allem dann in der direkten Gegenüberstellung zu den Niners auf der anderen Seite. Und ich meine, dann hast du halt so einzelne Plays, wie jetzt dieser lange Punt-Return von Mecole Hardman. Das hilft dann natürlich umso mehr, wenn deine Offense den Ball nicht so dolle bewegt. Wir hatten über Red Zone gesprochen vor dem Spiel, dass beide Teams da Probleme haben dieses Jahr. Und dass wahrscheinlich das Team, das in der Red Zone hier vielleicht dem Spiel einen Stempel aufdrücken kann, dann auch eine sehr gute Chance hat, das Spiel zu gewinnen. Chiefs waren da sehr gut. 4 von 5 am Ende in der Red Zone. Also sie hatten zuerst natürlich die Interception von Mahomes ganz am Anfang, wo er ja, also er wurde, ich glaube, an der 19 wurde er gesackt. Also war so mit einem Fuß in der Red Zone und dann rausgesackt. Und dann bei Second Down, Pass tippt an der Line, wird abgefangen an der Line of Scrimmage. Da kann Mahomes jetzt nicht viel dafür, aber das war eben der erste Turnover. Und dann halt danach, der erste Touchdown-Drive, da sind sie richtig quick, so dieses, wenn die Chiefs offen so in diesem Rhythmus ist, so Screen für einen First Down, ein schneller Shot über die Mitte für 12, 15 Yards, dann hast du einen Jet-Sweep und so weiter. Und dann sind sie schon in der Red Zone und dann wieder so ein Tap-Pass. Also es ist einfach so viel Gimmick auch in dieser Offense drin. Das aber nicht Gimmick ist, sondern ein wichtiger Teil der Offense ist, dass sie den Ball bewegen können. Die Niners helfen dann noch aus mit 3 blöden Strafen in der Red Zone und dann punktet halt Kansas City am Ende. Also es ist für Kansas City wirklich diese Mischung aus Kreativität mit Formation. Da kommt dann Carson Wentz noch in der Red Zone rein und sie spielen mit 2 Quarterbacks und keine Ahnung. Also Kreativität mit Formation, mit Play-Designs, Personal-Groupings, natürlich die Kreativität von Mahomes im Play auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite die strikten Parameter, in denen diese Offense sich weitestgehend bewegen muss. Aber sie sind eben relativ gut darin, diese High-Percentage-Plays eben auch aneinander zu reihen. Also viele Plays nacheinander zu machen ohne negatives Play. Ansonsten könnten sie das nicht so effizient spielen. Und das war ja hier dann auch wieder ohne Juju, der dann auch früh verletzt raus musste. Also das mussten sie ja auch wieder kompensieren. Den möglichen Killshot haben sie ja sogar dann liegen lassen, weil der wäre ja dann endlich mal wieder da gewesen, dieser tiefe Ball auf Worthy zum Starten, die zweite Hälfte. Mahomes schafft es tatsächlich, Xavier Worthy zu überwerfen. Kommt dann nicht mehr an den Ball und dann war, glaube ich, dann 2 Plays später, Third Down, fällt Worthy hin bei der Corner Route und Lenoir fängt den Ball ab. Also das war die 2. Interception von Mahomes. Ich finde, beide gehen nur sehr bedingt auf ihn.
Boah, ja, kaum. Also ja, klar, genau. Du musst bei einer Tipped Interception, ja, wirf halt nicht dem Defensive Lineman quasi gegen den Arm, Ist aber super schwer. Du hast deine Augen downfield, du guckst, wie du den Ball platzieren musst, timen musst. Du kannst nicht alles im Auge behalten. Also.
Genau.
Ja, und die zweite gar nicht.
Da fällt halt, da fällt Worthy halt hin.
Ja.
Aber sie können eben diese Drives mehrfach pro Spiel hinlegen, wo sie einfach keine negativen Plays haben. Und das ist extrem beeindruckend. Das ist schwer zu stoppen. Dann kriegst du halt auch mal so einen Mahomes-Scramble mal wieder, so einen Vintage-Mahomes-Scramble, der sie bis an die 5 bringt. Sie sind nicht explosiv, aber sie sind effizient genug, um genug positive Drives hinzulegen, jede Woche im Moment.
Hattest du gerade schon das Doppel-Quarterback-Play
mit? Ja, ich hab's gesagt, dass Wentz reinkam in der Red Zone.
Ja, war mir gerade nicht sicher, weil das wollte ich dann doch nochmal erwähnen haben. Großartig. Sollte man öfter machen.
Ja?
So ein Flea-Flicker mit 2 Quarterbacks? Why not? Ja, und also zu dem langen Run von Patrick Mahomes, das hat ja ein grundsätzliches Problem der 49ers auch mal wieder aufgezeigt. Das Tackling war ja häufiger mal ein Problem nach dem Catch und halt dieses Play hat es, glaube ich, ja ganz besonders gut dargestellt. Aber ja, auf der anderen Seite, die 49ers Offense ist natürlich, ich glaube, es ist einfach eine verflixte Mischung aus einigen Sachen, die da dann gestern auch noch zusammengekommen. Also zum einen, du spielst gegen eine sehr starke Defense, das wussten wir vorher. Zum anderen, sollte Deebo Samuel eigentlich spielen, hat er dann auch gemacht. Man wusste aber vorher schon, dass er krank ist und ja, nicht bei 100%, war dann auch relativ schnell raus.
Also das war auch ganz, ganz merkwürdig. Er war active dann und dann haben sie irgendwie, ich habe irgendwo in der Übertragung dann aufgeschnappt, dass sie ihn extra vor so einem, weil es ja immer noch recht warm in San Francisco, dass sie ihn vor so einem Cooler extra gestellt haben, um seine Temperatur runterzukriegen. Ja, und dann gab es einen Shot, wo, also einen Kamerashot, wo er Richtung, dann Richtung Kabine irgendwie läuft, wo sie dann doch nochmal irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwie was gegeben haben. Und du siehst nur, wie er so da joggt und quasi bei jedem Schritt hustet. Also das, der war offensichtlich halt nicht ansatzweise fit genug. Ja, und Jawan Jennings natürlich nicht mit dabei in dem Spiel und dann eben die Ayuk-Geschichte.
Ja, und McCaffrey natürlich nach wie vor nicht dabei. Und dann McCaffrey, der sich sehr wahrscheinlich das Kreuzband gerissen hat.
Ayuk, meinst du?
Was habe ich gesagt?
McCaffrey.
Das ist Quatsch. Brandon Ayuk hat sich wahrscheinlich das Kreuzband gerissen. Und ja, dann bleiben ja, da bleibt einfach nicht mehr viel an Playmaker-Qualität. Mhm. George Kittle, der ja auch viel dafür getan hat, um da noch irgendwas rauszuholen. Das ist Punkt 2, die Playmaker-Qualität. Und Punkt 3 ist natürlich, dass du dann ausgerechnet in so einem Spiel auch noch das individuell Schwächste von Purdy in dieser Saison bekommst. Nachdem ich ihn wirklich gelobt habe, nachdem er mir gefallen hat, du hast schon gewarnt, mal sehen, wie lange das so gut geht, mal sehen, wann er bestraft wird. Und er wurde bestraft, weil 3 Interceptions von Purdy. Und bei allen 3 kann man ihn nicht komplett freisprechen. Er wollte Dinge erzwingen. Er war beim Erzwingen dann teilweise ungenau. Und gefühlt alles das, was mir gut gefallen hat in den letzten Wochen bei Purdy, war nicht vorhanden.
Für mich war es so ein Spiel, in dem das, was Purdy teilweise gut gemacht hat, hier die negative Seite der Medaille quasi gezeigt hat. Nämlich, dass er den Ball hält, dass er Plays machen will, dass er dann auch mal Sachen erzwingen will. Manchmal eben auf Kosten davon, dass er nicht strikt genug on time in dieser Offense spielt. Und gerade auch hier wieder dieser Vergleich mit Mahomes auf der anderen Seite. Mahomes hat ja auch Plays kreiert und Out-of-Structure-Plays gemacht. Aber die guten Drives, nicht nur in dem Spiel, sondern generell von den Chiefs, die guten Drives, wo diese Offense rund läuft dieses Jahr, sind halt, wenn Mahomes total on time spielt, den Ball super schnell verteilt. Und das, finde ich, macht Purdy nicht gut dieses Jahr. Also so sehr ich das ja auch gelobt habe, ne, diese Big Plays, die er der Offense gibt und die, glaube ich, für die Niners auch wichtig waren in den ersten Wochen der Saison, fand ich schon, dass es auffällig war, dass er einfach dann das doch sehr, dass es sehr in diese Richtung kippt für Purdy und vielleicht so diese Down-for-Down-Konstanz eher ein bisschen zu häufig dann schleifen lässt. Hier hat es dann extrem reingehauen, weil natürlich die Umstände auch ganz, ganz schwer waren mit den ganzen Receiver-Problemen. Die Interceptions, ja, also ich meine, der zweite Pick, da dachte ich ja eigentlich, hatte ich mir schon so notiert, ja, okay, Backup-Receiver drin, ne, ist irgendwie schlechte Kommunikationsfehler, weil Purdy den ja so weit über, ich glaube, Bell ja, war's, wirft.
Aber was soll das für eine Route gewesen sein, die er stattdessen hätte laufen sollen?
Ja, nee, das Ding ist ja auch, dann kamen ja Purdy und Shanahan nach dem Spiel und haben gesagt, dass Purdy den halt einfach verfehlt hat, was dann doch schon sehr rough ist, weil das waren ungefähr um 6-7 Yards mindestens verfehlt.
Also in der Übertragung wurde noch spekuliert, ob der Receiver halt irgendwie die Route nicht ganz so gelaufen ist oder.
Genau, ja. Mhm.
Natürlich kann es so optionale Sachen geben, je nach Verteidigung, dass du zum Beispiel eine Out-Route etwas flacher läufst oder nicht. Allerdings, also ich habe selten in einem Playbook eine Route gesehen, die so zwischen einer Out- und einer Corner-Route ist. Mhm. Und das wäre es ja gewesen, da wo der Ball gelandet ist.
Ja,
Das wäre schon eine sehr, sehr interessante Form der Option-Route gewesen, wenn er da hätte hinlaufen sollen. Deswegen war ich von Anfang an sehr skeptisch, dass das ein Receiver-Fehler war.
Ja, nee, also müssen wir auch, weil Bell hat da viel, auch auf Social Media, viel natürlich direkten Hate gekriegt und da muss man ihn echt aus der Schusslinie nehmen, weil der ging auf Purdy, haben alle Beteiligten nach dem Spiel auch gesagt. Und Purdy war einfach meistens off in dem Spiel. Also das hat sich durch das ganze Spiel gezogen. Er hat einige Male Receiver verfehlt. Dann hat der Kittle tief für den Shot, den er trifft, aber so unterwirft, dass Kittle abbremsen, zurückkommen muss und das verhindert dann vielleicht sogar einen Touchdown oder zumindest noch ein größeres Big Play. Ja. Gleiches Spiel nochmal später mit Jacob Cowing, den er auch tief unterwirft.
Wenn er den trifft, ist das ein Touchdown.
Genau, 100%. das wär definitiv ein Touchdown gewesen.
Also er hat ihn getroffen, aber wenn er ihn perfekt getroffen hätte, im Lauf.
Genau. Erste Interception geht ja komplett auf Purdy. Also das war einfach ein Bootleg und der wirft den einfach direkt zu Justin Reed. Keine Chance, dass Kittle da irgendwie rankommt. Die dritte war die in der Red Zone, die ja dann wirklich auch den Deckel auf dieses Spiel drauf gemacht hat. Ja. Weil wenn sie da einen Touchdown hinkriegen, dann können sie verkürzen auf 2 Punkte oder sogar 1 Punkt. Und ich weiß nicht genau, was Purdy da machen wollte. Er wirft den später noch über die Mitte. Jaden Hicks fängt den ab.
Ja.
Also er wird getroffen von Karlaftis beim Wurf, aber selbst wenn er nicht getroffen wird, wäre das ein Wurf wahrscheinlich in Double Coverage gewesen. Also ja. Das war, ja, auch nicht, ich glaube auch so oder so keine gute Entscheidung. Es war natürlich nicht nur Purdy, ich habe es ja eben schon gesagt, die Chiefs haben die Line of Scrimmage bis auf ein, zwei Drives wirklich kontrolliert. Sie haben konstant einen sehr, sehr guten Push gegen den Run hinbekommen. Ayuk dann, der hat sich ja spät in der ersten Hälfte verletzt, der hatte davor noch diesen Drop bei Third Down. Ja. Das war auch ein bitteres Ding. Sie kassieren den Hartman, Punt Return, sowas kommt da noch mit rein. Und dann eben Strafen auch wieder. Also die Niners in der ersten Hälfte, die Niners hatten 5 ja. First Downs in der ersten Hälfte. Die hatten 6 Strafen. Also die hatten mehr Strafen als First Downs in der ersten Hälfte. Und das, obwohl, das fand ich halt so eklatant, die hatten mehr Yards pro Play als Kansas City hier. Aber die Chiefs waren produktiver, was konstantes Ballbewegen angeht. Hatten viel mehr First Downs, waren besser in der Red Zone, waren also bei Third Down am eklatantesten. Die Niners waren in der ersten Hälfte 1 von 7 aufs Spiel, 2 von 11 bei Third Down. Die Chiefs waren 8 von 14. Da siehst du halt auch einen klaren Unterschied. Kansas City ist nicht so explosiv, wie wir das von den Niners dieses Jahr schon oft gesehen haben, aber sie sind halt besser darin, konstant den Ball zu bewegen. Und bei den Niners, das war so ein Spiel, in dem Purdy keinen Spielraum für Fehler gehabt hätte. Und er hat, ja, also ich denke auch recht klar sein schlechtestes Saisonspiel gespielt.
Ja, und jetzt muss man sich so langsam Sorgen machen bei den 49ers, gerade auch mit Blick auf den Schedule, weil die nächsten Spiele, Cowboys, Bucks, Seahawks, Packers, Bills, Bears.
Ja.
Da ist kein Spiel dabei, wo ich sage, ja. Das ist eine leichte Aufgabe.
Ich meine, wenn man es positiv drehen will, sie haben dieses Spiel verloren, aber das war in der AFC. Sie haben die Woche davor die Seahawks geschlagen und sie können jetzt in diesem Stretch, die nächsten 4 Wochen, können sie eben sich auch positiv gedacht im NFC Playoff Picture. Absolut. Sehr gut positionieren. Aber was, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, die Niners haben jetzt schon relativ viel Man-Coverage dieses Jahr gesehen. Was, denke ich, auch eine Folge eben davon ist, zum einen, was im Super Bowl passiert ist, wo die Chiefs es ja viel gemacht haben, aber eben auch eine Folge davon, dass McCaffrey nicht dabei ist und eben dieser X-Faktor-Matchup, wie auch immer, Spieler einfach fehlt in dieser Offense. Jetzt ist Ayuk raus. Und ich weiß, Ayuk hatte eine Seuchensaison bisher, ganz klar. Aber Ayuk ist strukturell wahnsinnig wichtig für diese Offense, weil er der eine Receiver ist bei denen, der eben konstant außen 1 gegen 1 gewinnt. Und das natürlich ja. gewisse Dinge auch von der Defense erfordert, einfach, wie sie diese Offense spielen kann. Ohne Ayuk, Ricky Pearsall hat gestern sein Debüt gegeben. Das ist auch eine schöne kleine Geschichte, der ja angeschossen wurde und noch jetzt nicht in Recovery war, jetzt aber dann gestern sein erstes Spiel gemacht hat. Der wird jetzt deutlich mehr Snaps bekommen. Klar, Debo und Jawan Jennings kommen dann auch wieder zurück, wahrscheinlich kommende Woche schon. Dann wird auch das ein bisschen anders aussehen. Aber das Grundproblem, also ihr wichtigster Man-Beater ist McCaffrey, ihr zweiter ist Ayuk. Die sind jetzt beide raus. Das heißt, ich denke, diese Offense wird noch deutlich mehr Man-Coverage wieder bekommen. Und das müssen sie erstmal zeigen, dass sie das dann wirklich auch schlagen können, ohne diese beiden Spieler. Weil das, also so sehr Shanahan ein toller Coach und ein toller Offense-Designer ist, aber das Dropback-Passing-Game, um Man-Coverage zu schlagen, das war noch nie seine Stärke. Und ich finde, jetzt im extremsten Fall natürlich, unter extremsten Bedingungen, hat man das gestern aber auch sehr deutlich gesehen.
Lass uns zu einem weiteren Spiel kommen, was dann wirklich ein schönes, unterhaltsames Topspiel war. Die Minnesota Vikings gegen die Detroit Lions. Die Lions schlagen die Vikings mit 31-29. Es ist ein bisschen was eingetroffen von dem, was wir erwartet haben. Unter anderem, dass es ein unterhaltsames Topspiel werden könnte. Aber auch zum Beispiel, dass die Vikings-Defense mit der Lions-Offense dann mehr Probleme hat als gegen viele andere Offenses in dieser Saison. Jared Goff mit dem erhofften starken Spiel, auch gegen den Blitz. Aber es war auch mal wieder die Vikings-Defense, die dieses Spiel dann wieder spannend gemacht hat mit einem Fumble-Return. Und letztendlich ist es die erste Niederlage für die Vikings in dieser Saison. Die Chiefs jetzt das einzige ungeschlagene Team. Und das, obwohl sie auch hier wieder 10-0 in Führung lagen. Und sie waren bis Sekunden vor Ende in Führung. Aber trotzdem haben die Lions dann noch das Game-Winning-Field-Goal gemacht. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber was nimmst du aus diesem Spiel mit? Weil da tue ich mich schwer. So, was haben wir jetzt gelernt aus diesem Spiel? Weil es war dann einfach zu eng, zu sehr auf Augenhöhe ja. für mich, um da jetzt für irgendeins der Teams so ein krasses Learning mitzunehmen.
Ich glaube, das ist das erste Learning, dass das einfach zwei Top-Teams sind dieses ja, Jahr, die auf einem sehr hohen Level gespielt haben, letztlich dann wirklich Zentimeter, Sekunden, wie auch immer, die den Unterschied gemacht haben. Das hätten beide gewinnen können. Am Ende gewinnt die Lions mit diesem späten Field Goal. Aber das waren Also wirklich ein Schwergewichtskampf auf ganz hohem Level, von denen wir auch noch nicht so viele hatten dieses Jahr in der Saison, weil einfach nicht so viele Teams auf diesem Level spielen. Aber diese beiden können das. Und für mich, der große Takeaway für mich ist schon die Lions Offense, weil das ist die erste Offense dieses Jahr, die in diesen negativen Gamescript kommt gegen Minnesota, was ja hier auch wieder so war, ne? Also fängt schlecht an für die Lions. Sie versuchen diesen Fake-Punt, der nicht klappt. Dann haben sie mehrere Three-and-Outs zum Start in das Spiel, konnten den Ball im ersten Viertel quasi überhaupt nicht bewegen. Die Vikings haben sie da auch mehrfach mit Blitzes erwischt, mit Pressures erwischt. Das war erst so ab dem vierten Drive. Und das war an sich ja aus Vikings Sicht ein bekannter Ablauf. Also die starten schnell, kriegen entweder von der Defense oder vom Special Teams ein Big Play und führen schnell mit 10 Punkten. Und dass dann der Gegner mit seiner Offense so das Spiel dreht wie die Lions hier, das haben wir dieses Jahr bisher noch nicht gesehen. Und deswegen, glaube ich, wäre das mein erster Takeaway. Es hilft natürlich sehr, wenn du dich selbst in so einem Spiel dann einfach auf dein Run-Game immer noch stützen kannst. Also wenn sie halt einfach so eine Offensive Line hast und dann weißt, selbst gegen die Vikings, die, ja, haben wir vorher drüber gesprochen, nicht nur eine tolle Blitzing-Defense sind, sondern auch richtig, richtig gut gegen den Run dieses Jahr bisher sind, haben die Lions den Ball dann am Boden bewegt. Der Touchdown-Run von Jahmyr Gibbs, klar, das war das Highlight. 45 Yards, auch der längste Run, den Minnesota bisher dieses Jahr zugelassen hat. Das war so Jahmyr Gibbs in a nutshell, also die Explosivität und die Agilität, dann noch den komplett einfach aussteigen lassen, den Defensive Back. Und es war aber auch das Passing-Game. Und es war viel designtes Quick-Game. Hatten wir vorher auch für dieses Spiel vermutet, dass es eher in diese Richtung gehen würde. Aber auch wirklich einige Würfe so in dieser 10, 12, 15-Yard-Range. Und es war ein sehr, sehr gutes Spiel von Jared Goff. Also die Vikings haben Goff bei, ja, ich glaube, gut der Hälfte seiner Dropbacks geblitzt. Du hast eben schon angesprochen, Goff gegen den Blitz war 13 von 15, 163 Yards, ein Touchdown.
Ich habe euch vorher die Statistiken genannt.
Ja, ja. Der Touchdown war der zu St. Brown, um im zweiten Viertel in Führung zu gehen. Das war so ein Beispiel, wo du einfach alles gesehen hast. Die Vikings versuchen den Blitz, die Lions blocken das super weg. Goff muss nur einen kleinen Schritt zur Seite machen, macht den aber und hat dann eben seinen Nummer 1 Receiver zum Touchdown. Also das war so eines dieser Plays, wo so alles geklickt hat. Und ich finde, das war oft für die Lions Offense in dem Spiel. Ich fand auch, dass Goff sich gut bewegt hat in der Pocket, was natürlich wichtig ist, weil du kriegst wenige wirklich saubere Pockets gegen die Vikings, auch wenn es die Lions Offensive Line sehr, sehr gut gemacht hat. Und dann hatte er halt ein paar echt gute Würfe. Also ich habe mir ein paar rausgeschrieben. Dieser Laser über die Mitte, 2. und 15, Mitte des dritten Viertels zu Tim Patrick, wo er erst richtig gut schon den ersten Hit eigentlich kassiert, ganz ruhig in die Pocket aber tritt und den dann rausfeuert. Der Touchdown zu Raymond bei Third Down, da wird die Pocket auch unsauber, er kann nicht richtig reingehen. Gut, Gilmore fällt da in Coverage hin, das hilft dann natürlich, deswegen war Raymond so offen. Aber allein, dass Goff diese Ruhe in der Pocket hatte. Dann dieses Ding zu St. Brown beim Game-Winning-Drive auch. Das war ein aggressiver Call von Ben Johnson und Goff belohnt ihn dann dafür. Ich fand gerade, dass die Lions Antworten auf den Blitz haben, das ist die eine Sache, aber die andere Sache, was Goff ja oft so riesige Probleme macht, eben wenn die Pocket muddy wird, wenn er viel Druck bekommt, da haben wir schon viele Spiele von Goff gesehen, wo er komplett auseinanderfällt. Und hier war das Gegenteil der Fall. Ich fand ihn mega ruhig, mega smart in der Pocket, im Pocket Management. Und bis zum Schluss eben, weil das, also dieses Play dann, wo Montgomery den Ball fumbelt, Ivan Pace den zurückträgt, das hätte halt auch dann, da hätte es dann halt auch dahin gehen können. Zweimal hatte Goff wirklich Glück, muss man fairerweise auch sagen. Er hatte einmal den Sack von Greenard früh im vierten Viertel. Das hätte ein Turnover werden können. Da kam Greenard also komplett clean, hat Decker einfach total zerlegt, komplett clean von der Blindside. Goff wird gesackt, Ball ist raus, aber springt direkt zu ihm zurück. Und dann natürlich der Sack kurz vor Schluss, wo er den Ball ja tatsächlich verliert. Und ich glaube, Ragnow den sichert. Also da waren so zwei Plays, wo Goff wirklich Glück hatte. In Summe aber, das war so die Lions Offense mal wieder, muss man fast sagen, wie sie aus allen Rohren feuern können. Eben, wenn sie die Line haben, den Ball laufen können, Goff ein gutes Spiel macht, ein sehr gutes Spiel macht. Und sie dann eben gegen diese Vikings-Defense vier Drives nacheinander hinlegen, die alle mit Touchdowns enden, alle länger als 65 Yards sind, alle Drives. Das haben wir bisher noch nicht gesehen, so von keiner Offense. Und ich glaube, das ist ein Statement darüber, wo die Lions gerade offensiv stehen.
Und dann haben sie auch noch einen Kicker mit einer sehr schönen Story, der im College noch Fußball gespielt hat, der dann in der UFL Kicker war.
Ja.
Und da übrigens schon für die Michigan Panthers ein 64-Yard-Game-Winning-Field-Goal getroffen hat. Und der wurde von den Lions geholt, nachdem sich Badgley verletzt hat. Ich glaube, das war noch vor der Saison im Training Camp. Und ist nur einer von zwei Spielern, die überhaupt den Sprung aus der UFL in die NFL geschafft haben. Und der Mann steht jetzt bei 10 von 10 Field Goals und jetzt eben halt noch ein ganz wichtiger Game Winner. Schöne Story auf jeden Fall. Aber was nimmst du auf der anderen Seite mit? Also, ich hatte ja dieses Vintage-Sam Darnold-Spiel irgendwie befürchtet, ob jetzt in diesem Spiel zwingenderweise, weiß ich nicht, aber dass es irgendwann kommt. Es war jetzt nicht das perfekte Spiel, mal wieder nicht, aber es war jetzt auch kein Vintage-Sam-Darnold-Spiel.
Also ganz ehrlich, ich fand, Darnold war so wie jedes Spiel dieses Jahr.
Ja, genau.
Es ist halt einfach, dass andere Teams dann nicht mehr in diese Spiele reinkamen. Aber das ist ja genau der Punkt letztlich mit Darnold. Was ich positiv sagen würde, ist, dass, also der Boxscore liest sich natürlich auch immer noch gut, ne? Ich meine, der war 22 von 27, fast 10 Yards pro Pass. Erstmal soweit okay. Was ich positiv sagen würde, ist, dass dann ja, als das Spiel dann andersrum gekippt ist, also die Lions dann in Führung gegangen sind, Darnold weiter Plays gemacht hat. Also gerade in der zweiten Hälfte im Rückstand, was ja schon auch so eine offene Frage war, so dieses, was passiert denn, wenn sie in der zweiten Hälfte mal aufholen müssen. Und da hat er wirklich ein paar tolle Würfe drin gehabt. Also der Touchdown zu Jefferson natürlich allen voran, da der hatte den auf Naylor bei 2.15, spät im dritten Viertel, auch super platziert zwischen zwei Verteidiger. Er hatte den Tiefen auf Addison im vierten Viertel, kurz vor der eigenen Endzone, mit Pressure über die Mitte. Also da waren schon auch immer noch Plays mit drin. Aber ja, er hatte halt diese ein, zwei Fehler drin, die er immer drin hatte. Und die Interception, die er wirft, das darf ihm nicht passieren. Hat eigentlich viel Zeit in der Pocket, eine tiefe Outroute von Addison, unterwirft den komplett. Zumal er auf der anderen Seite Aaron Jones gehabt hätte. Ich weiß nicht, ob der in der Progression dahin hätte kommen können. Jones war auf jeden Fall wide open auf der linken Seite der Formation. Rechts versucht er zu Addison zu gehen, der an sich auch da gewesen wäre, aber eben nicht so, wie Darnold den geworfen hat. Und dann am Ende, klar, sie hatten dann die Chance, das ja wegzupacken, weil nach dem Fumble, Detroit hat ja nicht direkt gescored im Gegenzug, sondern dann hatte Minnesota ja nochmal den Ball und hätten da das Spiel wegpacken können. Und er versucht dann bei einer 3. und 4 Jefferson über die Mitte zu treffen, überwirft ihn bei einem Rollout. Das hätte der de facto Game-Winner sein können für Minnesota. Das habe ich mir aber auch so aufgeschrieben. Also in Summe, in einem hochklassigen, engen Spiel war Goff einfach besser. Und Darnold hat in meinen Augen sehr ähnlich gespielt wie bisher in dieser Saison. Und klar, bei Goff dann mit den zwei Fumbles, wenn er die beiden verliert, dann reden wir hier auch wieder anders. Aber das ist dann halt manchmal so dieser schmale Grat, vor allem in solchen Spielen. Aus Vikings Sicht hat sich in meiner Wahrnehmung nicht viel geändert, ehrlich gesagt. Ich glaube immer noch, dass es ein Team ist, das auf genau diese Art Spiele gewinnen kann. Hier aber eben auf ein Team getroffen ist, das noch mal eine halbe Stufe besser ist. Oder vor allem hier einfach auf beiden Seiten dann die Antworten hatte.
Schauen wir auf die restlichen Spiele. Die Jaguars sind zwar schwach gestartet, haben dann aber deutlich gewonnen. 32-16 gegen die Patriots. Also Doug Peterson darf erstmal weiter hoffen.
Ja, dass ich dachte, nach den ersten paar Drives dachte ich echt so, da sah auch Drake May ganz gut aus, aber dann haben die Jaguars es dann noch. Haben ja geantwortet. Also das ist ja auch eine positive Sache nach, ich glaube, 0-10 Rückstand, dann geantwortet, deutlich geantwortet. Also da ist zumindest noch ein bisschen Leben drin.
Die Seahawks haben überraschend deutlich gewonnen gegen die Falcons mit 34-14.
Mhm. Sehr, sehr gutes Spiel von Gino. Gino hatte ein Top-Spiel und die Falcons haben sich das Leben wahnsinnig schwer gemacht. Also Strafen, Fehler, Cousins ein, zwei Fehler, dann Turnover. Also die haben sich das Leben selber schwer gemacht. Ja. Die Seahawks hatten das deutlich cleanere Spiel, trotz viertem Right Tackle, bei dem wir mittlerweile angekommen sind, der aber gar nicht so schlecht aussah.
Die Bills weniger überraschend deutlich gewonnen mit 34-10 gegen die Titans, direkt mit Amari Cooper Impact. Die Packers haben knapp gegen die Texans gewonnen. Brandon McManus als neuer Kicker mit dem Game-Winning-Field-Goal zum 24-22.
Ja, Texans Offense, ey. Ich hab's ja gesagt in der Preview. Das gefällt mir echt nicht. Ich meine, jetzt ist kein Nico Collins da im Moment und das merkst du dann ganz besonders, aber die Line ist nicht gut. Die laufen den Ball schlecht bei Early Down. Hier konnten sie halt auch gar nichts im Passspiel machen. Und wenn die nicht mehrfach kurzes Feld gehabt hätten, wie schon gegen die Patriots die Woche davor, dann würden die Boxscores auch schlechter aussehen die letzten Wochen.
Die Colts zurück mit Anthony Richardson, nicht überzeugend gegen Tyler Huntley und später Tim Boyle, aber immerhin gewonnen mit 16 zu 10. So.
16-10, ja, es war kein offensives Feuerwerk. Aber die Dolphins haben zumindest, also Miami kam aus der Bay und hatte einen ganz klaren Plan, nämlich wir laufen den Ball. 40 Runs in dem Spiel, immerhin für 188 Yards. Also es hat wenigstens geklappt und es gibt ja zumindest klare Hinweise darauf, McDaniel wird heute wohl was dazu sagen, dass Tua kommende Woche zurückkommen könnte.
Die Giants hingegen chancenlos gegen Saquon Barkley, der ein tolles Spiel hatte, und die Eagles. Katastrophale Vorstellung von der Offense, wir haben es schon kurz thematisiert, insbesondere von der O-Line, am Ende ein 28-3 für die Eagles.
Ja, ich über die Eagles werde ich noch ein bisschen, die will ich mir heute noch mal ein bisschen mehr anschauen, die Offense, aber es war also, du weißt eigentlich, wie diese Offense funktioniert, nämlich wenn AJ Brown ein paar 1 gegen 1 Dinger gewinnt und du dann Saquon Barkley den Ball gibst. 45 Runs für die Eagles gestern für 269 Yards. Tja, in dem Spiel in die Giants dann gar nichts irgendwie weder am Boden stoppen konnten noch blocken konnten. Wir haben uns eine gute Woche ausgesucht für unsere Running Back Story letzte Woche.
Absolut, aber lag auch vielleicht daran, dass die Pass Protection auch bei den Eagles nicht so gut funktioniert hat. Die Rams schlagen die Raiders mit 20-15, bin ich ganz ehrlich, habe ich größtenteils ignoriert, fast nichts davon gesehen. Und die Commanders mit Marcus Mariota für den an der Rippe verletzten Jaden Daniels, trotzdem maximal ungefährdet. Cliff Kingsbury Masterclass 40-7 gegen 7, die Panthers. Ey.
Mariota auch, also das sah gut aus, wie der gespielt hat. Hat man jetzt keinen großen Drop-off zumindest gemerkt. Es ist halt einfach ein Gegner, der, ja, also die Panthers, diese Saison geht nirgendwo mehr hin. Ich könnte mir vorstellen, dass wir bald wieder an dem Punkt sind, dass Bryce Young nochmal reingeworfen wird.
Schauen wir zum Abschluss noch auf die beiden Monday Night Games, die noch ausstehen. Um 2.15 Uhr deutscher Zeit, Kickoff zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Baltimore Ravens. Die Ravens sind auf einer 4-Spiele-Siegesserie unterwegs. Die Bucks, ja, sind unterwegs mit ihrem wöchentlichen Up and Down. Letzte Woche deutlich gegen die Saints gewonnen, aber die Bucks stehen jetzt vor einer schweren Aufgabe, vor allem, weil sie ein paar verletzte Spieler haben, beziehungsweise nicht haben in diesem Spiel. Vita Vea wird wohl ausfallen, Rashad White könnte ausfallen, Trey Palmer genauso, Jamal Dean ganz sicher nicht mit dabei. Und das gegen eine Ravens Top 3 Offense, die da anrollt. Und gerade da werden natürlich die defensiven Ausfälle wichtig. Jamal Dean, Vita Vea allen voran gegen den Run, ist schon sehr schmerzhaft.
Ja, Vea ist so der, also wenn du mir jetzt gesagt hättest, ein Nicht-Skill-Player, also nicht Quarterback oder Receiver, wer darf am wenigsten fehlen, dann wäre es wahrscheinlich Vita Vea. Er ist offiziell noch questionable, also es könnte sein, dass er spielt.
Aber er hat nicht trainiert, nicht mal am Sonntag.
Er hat jetzt nicht trainiert, genau, er war am Samstag, war er nicht mit dabei. Ja, das wäre schon sehr, sehr bitter. Dean wissen wir schon, dass er nicht mitspielen wird, der de facto Nummer 1 Corner. Und ich habe auch überlegt, also die Ravens Offense ist also die eine Offense in der NFL, die ich nach 6 Wochen als wirklich scary bezeichnen würde, weil sie jetzt auch schon so verschiedene Spiele hatten. Also mal gewinnen sie eins mit Henry und dem Power Run Game, mal mit dem Passing Game, mit den ganzen Crossern, die sie gegen die Commanders letzte Woche hatten, mal mit Lamar Jackson individuell. Und ich sehe einfach nicht, wie die Bucks hier defensiv Antworten finden oder die individuelle Qualität haben, um da mitzugehen. So wie ich Todd Bowles einschätze, vermute ich, dass sie mehr in Richtung die Box spielen werden, versuchen werden, die Line of Scrimmage zumindest einigermaßen zu gewinnen. Da wäre Vita Vea natürlich ein unfassbar wichtiger Spieler, um Baltimore wenigstens dann ins Passspiel zu zwingen. Aber das können die Ravens halt auch. Und das ist so ein bisschen die Konversation, die wir vor dem Commanders-Spiel auch hatten. Ich würde wahrscheinlich eher versuchen, Baltimore das Run-Game wegzunehmen. Weil wenn man das nicht schafft, dann kriegst du gar keinen Zugriff aufs Spiel. Im Passing-Game, dann kriegst du vielleicht immer noch ein bisschen Inkonstanz, was die Receiver angeht oder was die Line angeht, dass ich da eher drauf zocken würde. Und die Bucks haben ja Qualität in ihrer Front. Die spielen dahinter viel Zone, viel Middle-of-the-Field-Open-Coverages dieses Jahr. Ich befürchte aus Bucks-Sicht, dass selbst wenn sie das so spielen, dass es ähnlich aussehen könnte wie gegen Washington und Baltimore, viel mit diesen ganzen Crossern, Zay Flowers und Likely und den Titans eben, da diese Defense dann im Passspiel auch ein Stück weit zerlegt.
Ja, und die Ravens sind auch wahrscheinlich zu Recht bei den Buchmachern mit 3,5 Punkten favorisiert.
Ja. Was ich gern sehen will, ist, ob die Bucks offensiv eben eine Weile lang mitgehen können. Weil ja, die Ravens sind, die können Quarterbacks unter Druck setzen und das wird wahrscheinlich hier auch passieren. Aber Tampa Bay, also zum einen, Mike Evans ist fit, der war angeschlagen, der wird aber spielen. Das ist so jemand, der eben diese Ravens-Defense, die ja durchaus ein paar Big Plays auch zugelassen hat dieses Jahr, vielleicht ist das so einer, der ein paar Shot-Plays irgendwie anbringen kann. Und die Ravens lassen bisher ligaweit die meisten Yards pro Pass bei Screens zu. da sollte Tampa Bay eigentlich ansetzen können mit Godwin, mit Bucky Irving, vielleicht ein paar Chunk-Plays kreieren. Aus dem Quick-Game, Baltimore ist defensiv gefährlich und hat sich auch ein Stück weit stabilisiert. Aber ich glaube, dass die Bucks da zumindest offensiv eine Weile lang mitgehen können.
Um 3 Uhr deutscher Zeit, das zweite Monday Night Game, die Arizona Cardinals gegen die LA Chargers. Chargers stehen 3-2, Cardinals 2-4. Wenn man jetzt nur auf die Records schaut, könnte man sagen, ein Mittelfeldduell. Aber die Chargers haben nach EPA per Play eine Top-3-Defense und eine Offense, die sich zu finden scheint, beziehungsweise eine, wo der Quarterback endlich fit ist. Das Problem für Justin Herbert könnte sein, dass ein eh schon dünn besetzter Wide-Receiver-Room noch dünner wird. Quentin Johnston wird wohl ausfallen. Ladd McConkey ist fraglich. DJ Chark fällt auf jeden Fall aus. Hayden Hurst vermutlich auch. Reicht es trotzdem, um gegen diese Cardinals-Defense den Ball zu bewegen? Und können die wiederum mal wieder einen guten offensiven Tag hinlegen? Wobei, ja gut, habe ich eigentlich schon einleitend in Frage gestellt, gegen einen Top-3-Defense.
Aus Cardinals Sicht, also wenn wir erstmal die Chargers Offense gegen die Cardinals Defense angucken, aus Cardinals Sicht sehe ich das Problem, dass ich nicht weiß, ob sie die Chargers aus ihrer Komfortzone bekommen. Weil was wollen die Chargers offensiv machen? Die wollen den Ball laufen. Und Arizonas Front hat einfach nicht die Mittel, glaube ich, um das zu stoppen. Da sollten die Chargers einen relativ klaren Vorteil auf ihrer Seite haben. Und dann erwarte ich so ein Spiel, in dem die Chargers das Pacing der Partie mit dem Run-Game dominieren können, lange Scoring-Drives, Spiel unter Kontrolle bringen. Ich meine, aus Cardinals Defense-Sicht, an irgendeinem Punkt muss man, glaube ich, ein bisschen verzweifelter sein und verzweifelter an die Sache rangehen. Also ja, das ist eine junge Secondary, aber da machen sie zumindest, also in der Secondary gibt es zumindest ein paar Lichtblicke. Das heißt, selbst wenn du jetzt anfängst, viel zu blitzen, da wird ab und zu mal jemand verbrannt werden. Aber im Moment, Cardinals spielen die 12 meisten Lightboxes und blitzen bei 28%. Das ist so ein Borderline-Top-10-Wert. Ich frage mich, ob sie hier nicht irgendwann komplett all-in gehen müssen, und um irgendeine Art von Pass-Rush und Präsenz gegen den Run zu kreieren. Gegen die Chargers an sich mit dieser Receiver-Gruppe, die noch angeschlagen dazu ist, wäre das ja ein Weg, um es mal zumindest zu versuchen. Auch wenn Justin Herbert gut ist gegen den Blitz. Aber ich meine, die Chargers waren nichts lieber, als den Ball 40 Mal zu laufen und 23-17 zu gewinnen. Also deswegen, das musst du ihnen, glaube ich, ein bisschen wegnehmen. Andere Seite des Balls noch schnell. Ja, ähnliches Problem, glaube ich, aus Cardinals Sicht. Weil was haben wir gegen die Packers letzte Woche wieder gesehen? Wenn Arizona den Ball nicht laufen kann, dann ist das Passing-Game, das Dropback-Passing-Game, ist im Moment nicht stabil genug, um die Offense zu tragen. Und das ist in meinen Augen viel Scheme. Es ist manchmal Kyler Murray, wobei der für mich jetzt gegen die Packers mit Abstand das geringste Problem war. Es ist aber auch, finde ich, die Art und Weise, wie sie ihre Playmaker einsetzen. Also gerade Marvin Harrison wirkt immer noch zu häufig wie ein Fremdkörper in der Offense. Und das finde ich, da machen sie längst noch nicht genug, um den auch konstant einzubinden. Sondern der kriegt ganz viele schwierige Targets, Contested Catches, also komplizierte Routes. Klar, dann gegen die Packers waren es noch die Fumbles mit dazu. Das ist dann so ein Stück weit frustrierend aus Offensicht. Und dann hier gegen eine Defense, jetzt eine Chargers-Defense, die ja auch echt angeschlagen ist in der Secondary. Eigentlich sollte es da Matchups geben für die Cardinals. Aber wenn die Chargers hier auch wieder, was sie eben gut machen, den Run wegnehmen und eben Arizona nicht, also sozusagen die Cardinals aus ihrer Komfortzone bringen, dann haben wir bisher einfach selten gesehen, dass Arizona das dann gut managt. Deswegen, vielleicht überraschen die Cardinals hier mit einem besseren Plan im Dropback-Passing-Game. Marvin Harrison hatte ja die Gehirnerschütterung, ist aber wieder fit. Der ist seit, ich glaube, Sonntag oder Samstag ist er aus dem Protokoll raus. Vielleicht überraschen die Cardinals uns hier mit einem anderen Dropback-Passing-Game. Aber ich glaube, wenn sie das nicht machen, dann werden die Chargers das Spiel auch gewinnen.
Ja, die Buchmacher schließen die Überraschung nicht aus, weil die Chargers sind auswärts nur mit 1,5 Punkten favorisiert. Und die Cardinals sind halt so ein Team, ne? Wenn die offensiv einen guten Tag erwischen, dann können die auch überraschen, aber ich sehe es auch nicht so wirklich.
Der Plan A auf beiden Seiten des Balls spricht halt für die Chargers.
Ja.
Und bisher war Arizona nicht gut darin, genau, wenn sie über einen Plan B gehen mussten. Ja.
Die beiden Spiele stehen noch aus. Wir sprechen uns dann wieder am Donnerstag, wenn wir auf Woche 8 schauen. Woche 8 schon. Das ist ja Hälfte.
Fast. Naja, nicht fast, ja.
Naja.
Mid-Season Awards kommen, Christoph. Kannst dich drauf freuen.
Ja, da freue ich mich natürlich schon drauf. Ihr könnt euch auch darauf freuen. Und über eine Preview am Donnerstag natürlich auch. Dann, wie gesagt, Woche 8 steht an. Das war's aber erstmal für heute. Für Moon Talk. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.